Be Your Brand, der Podcast, der sich mit den Themen Personal Branding und PR beschäftigt. Du erfährst, wie du es schaffst, dass dein Name eine Marke wird. Außerdem lernst du immer wieder Menschen kennen, deren Geschichte dich inspirieren wird.
Schön, dass du dabei bist bei dieser neuen Podcast-Folge von Be Your Brand. Wenn wir uns noch nicht kennen, ich bin Verena Bender, ich bin gelernte Journalistin und arbeite als Personal Branding Coach. Und bei Be Your Brand geht's, oh Wunder, um das Thema Personal Branding, wie du mit deiner Expertise sichtbar werden kannst. Und in dieser Folge beschäftigen wir uns unter anderem mit dem Thema, was überhaupt der Unterschied zwischen einem Creator und einem Influencer ist. Außerdem geht's darum, wie du dir neben deinem Job ein Side-Business aufbauen kannst, welche Businessmodelle in der Creator Economy gerade spannend sind und so weiter und so weiter. Das sind alles Fragen, die wir in dieser Episode nachgehen. Und oft werden mir meine Gäste ja empfohlen. So in der letzten Frage lasse ich mir ja immer Gäste empfehlen. Aber in diesem Fall bin ich selbst auf sie gestoßen. Obwohl, nee, stimmt gar nicht. Es war ein Tipp aus meinem Umfeld. Da hieß es nämlich, guck dir mal an, was Victoria Weber macht. Den Namen musst du dir merken. Und weil mich sowas ja dann reizt, habe ich so ein bisschen recherchiert und herausgefunden, dass Victoria in Kopenhagen lebt. Sie hat mit einem Schmuck- und Uhren-Label oder einem Schmuck- und Uhren-Online-Shop gestartet und dann ihren Dienst in Sachen Webdesign angeboten. Und inzwischen ist sie eine der ersten Ansprechpartnerinnen, wenn man sich mit dem Creator-Business auseinandersetzt. Sie ist auf Social Media unterwegs, hat einen Blog, einen Newsletter, einen Podcast und das alles in einer Top-Qualität. Und wie sie das alles auf die Kette bekommt, was sie genau macht und mit welchem Ziel und was du davon mitnehmen kannst, das erfährst du in dieser Episode. Und wenn es dich danach nicht in den Fingern juckt, dein eigenes Creator-Business zu starten oder voranzutreiben, weiß ich es auch nicht. Also lass dich inspirieren von Victoria Weber bei Be Your Brand.
Die typische Be Your Brand-Frage. Wer ist Victoria Weber und vor allen Dingen, was ist deine größte Leidenschaft?
Oh, wer ist sie und wenn ja, wie viele? Also ich habe tatsächlich verschiedene Perspektiven, wie ich mich jeweils vorstelle, je nachdem in welchem Podcast und auf welchem Parkett ich sozusagen gerade erscheine, weil ich verschiedene Sachen mache. Ich kann mal kurz die Executive Summary geben. Ich habe ein Creator-Business, was sich um das Thema Webdesign dreht, also wo ich auch sehr viel Tutorials mache, Online-Kurse dazu habe und so weiter. Dann habe ich noch eine Agentur in die Richtung, wo wir auch Templates machen. Und mein, ich sage jetzt mal so, Meta-Projekt ist der Podcast und Newsletter Creatorway, wo ich über die Creator Economy und so dieses ganze Business um das Creator-Tum sozusagen rum erzähle, Leute interviewe und da im Prinzip auch sowas ganz Getrenntes nochmal aufbaue.
Super spannend. Kommen wir gleich drauf, vor allen Dingen auf Creatorway, weil das für Be Your Brand ein super spannendes Thema ist, finde ich. Ich bin großer Fan deines Podcasts. Ich höre
Danke.
Gar nicht mehr so viele Podcasts, aber irgendwie, ich glaube, im Gespräch hat die Laura Lewandowski mal gesagt, boah, die musst du dir mal angucken. Und seitdem habe ich das gemacht und finde es wirklich super. Aber um dich persönlich noch ein bisschen besser kennenzulernen, vielleicht so ein bisschen abseits vom Business, was macht für dich einen Tag zu einem perfekten Tag? Was muss heute noch passieren, dass du glücklich und zufrieden ins Bett fällst?
Also ich habe tatsächlich, ich bin so ein kleiner Lesesuchti. Das heißt, wenn ich es schaffe, viel zu lesen an einem Tag, das ist irgendwie für mich schon immer so der Garant für, ich versuche jetzt vor allem immer als letzten quasi Tagespunkt, also bevor man ins Bett geht, noch was zu lesen. Weil ich glaube, man tendiert, wenn man das nicht aktiv so macht, oft dazu, ja, man checkt halt nochmal irgendwas auf seinem Smartphone oder keine Ahnung. Und ich habe gerade so ein bisschen die Tendenz, mein Smartphone komplett aus meinem Leben runterzuschrauben, auch schon seit vielen Monaten und Jahren, und versuche dann zum Beispiel, dass das letzte, also quasi letzte Amtshandlung des Tages nicht ist, ich gucke nochmal, was, keine Ahnung, irgendwo passiert ist, sondern ich lese und vertiefe mich in ein Buch. Und das, finde ich, ist so ein ganz gutes Ding. Und ansonsten versuche ich halt so das Klassische, ne? Also man sollte sich einmal am Tag bewegen, dann vielleicht mit coolen Leuten zu tun haben und so weiter. Aber ich finde, den perfekten Tag gibt es jetzt nicht. Aber wie gesagt, dieses Lesen ist gerade so eine Sache, wo ich einfach merke, so, boah, wenn ich das abends mache, dann fühle ich mich irgendwie ganz happy.
Genau. In deinem Job, in dem, was du machst, das Handy aus dem Leben fast zu verbannen, ich versuche es auch immer wieder, wie hast du das geschafft?
Das ist ganz lustig, weil das geht auch schon so ein bisschen in diese Creator-Richtung. Ganz viele Leute denken ja, um ein Creator zu sein und quasi viel Content zu machen und so weiter, muss man auch permanent irgendwie auf Social Media rumhängen. Und ich persönlich, was alle immer sehr überrascht, hänge eigentlich extrem wenig darum. Also ich bin natürlich viel an meinem, sag ich jetzt mal, Desktop und mache viele solche Sachen. Aber es muss nicht unbedingt bei Social Media alles passieren. Und deswegen habe ich auch unter anderem diesen Podcast, weil ich da auch Leute interviewe, die zum Beispiel nur einen Podcast haben oder die nur einen Blog schreiben. Oder, also es gibt ganz viele so verborgene Ecken dieses Creator-Tums, die keiner auf dem Schirm hat, weil man halt typischerweise Creator mit, keine Ahnung, einem Instagram-Star oder sowas verbindet, was ja im Prinzip heute viel mit Influencern so in einen Topf geworfen wird. Und deswegen bringe ich da auch mal wieder so ein bisschen Licht ins Dunkel. Ich habe zum Beispiel jetzt gerade ein Interview aufgenommen zum Thema, dass es mit Alexandra Polunin, die zum Beispiel gar kein Social Media mehr macht, aber die wurde dann halt zum Beispiel online gefunden und schreibt jetzt Bücher und so einen Blog und so weiter. Also ich würde mal sagen, dieses, dass man immer so am Handy hängt, das ist, da kann man sich gegen wehren, das braucht man nicht unbedingt.
Ich habe so ein bisschen recherchiert, man findet einiges über dich und so in den Anfängen...
Das klingt ganz schlimm.
Nein, überhaupt nicht. Alles spannende Sachen, coole Sachen. So zu Beginn deiner Sichtbarkeit, wenn ich das richtig sehe, stand Mermaid Stories. Stimmt's? Was genau ist das? Und welche Rolle spielt es heute noch?
Genau, also kurzer Ausflug ein paar Jahre zurück. Ich habe Mermaid Stories gegründet 2016. Und das ist ein Uhren- und Schmucklabel. Und das war quasi so mein Einstieg in die sozusagen unternehmerische Welt. Also ich habe das während meines Masterstudiums in Kopenhagen, wo ich auch immer noch bin, gegründet. Und das gibt's auch noch. Aber ich habe tatsächlich einige wenige Jahre später auch angefangen, noch so Webdesign und sowas ein bisschen nebenher zu machen. Weil immer alle gefragt hatten, ja, wer hat den Shop gemacht? Wer hat das Logo gemacht? Wer designt das alles? Und ich hatte halt natürlich kein Geld und habe das alles selber gemacht. Und dann dachte ich, ah ja, cool, nettes Nebending, wenn ich dann noch für Leute auch sowas mache. Das hat aber dann einfach so Überhand genommen, dass ich mich irgendwann entscheiden musste, so okay, ich schaffe nicht beide Sachen gleichzeitig. Und deswegen habe ich mich dann dafür entschieden, dieses Webdesign-Ding, was einfach so quasi mich so ein bisschen überrollt hat fast schon, also wo ich da auch gesehen habe, so okay, da ist wirklich sehr großes Potenzial, dass ich das jetzt erstmal so forciere. Und mein anderer Webshop gibt es immer noch. Es gibt auch noch so ein paar Shops, die Produkte haben. Und ich habe auch noch einen anderen Webshop, was auch so ein Nebenprojekt ist. Aber die laufen jetzt eher so ein bisschen ruhiger, sage ich jetzt mal. Und da, wo es jetzt in Anführungszeichen mehr abgeht, da schiebe ich jetzt auch meine ganze Energie hin. Das heißt, ich bin gerade wirklich in diesem Creator-Business sehr aktiv. Also wie gesagt, mit Agentur und dann noch diesen Creator-Web, einfach zu viele Sachen gleichzeitig, weiß, glaube ich, jeder, funktioniert halt für eine Person nicht. Das heißt, es wird auf jeden Fall in Zukunft irgendwann wieder in den Fokus rücken, aber jetzt gerade ist es eher so ein bisschen runtergeschraubt und da mache ich auch jetzt nicht aktiv Marketing oder so. Aber weil ich einfach gemerkt habe, dass so eine Welle da gerade im Gange ist und ich da ganz gut aufgestellt war und dann habe ich überlegt, so ja, okay. Aber gibt es noch, kann man sich angucken. Einfach mal mit Stories googeln, also wie Meerjungfrauengeschichten. Kann man sich was bestellen.
Jetzt weiß ich auch schon, wie es dann zu dem anderen Business kam oder zu dem, was du sonst noch so machst nebenbei. Was genau verbirgt sich hinter Creatorway? Also den Podcast kenne ich, den Newsletter, Online-Kurse. Was genau ist Creatorway?
Also das Ziel von Creatorway ist im Prinzip so eine Plattform zu schaffen, wo sich Leute, die sich ein Creator-Business aufbauen wollen, quasi tummeln können. Also wo man sowohl Inspiration findet, als auch so taktische Sachen, wo man gucken kann, was machen andere. Wir sind jetzt in diesem Jahr, es sind zwei große Sachen, die ich vorhab. Eine so eine Tool-Datenbank, also dass man wirklich gucken kann, Tools, weil wir haben festgestellt, wir hatten letztes Jahr das die erste Online-Konferenz von Creatorway. Und ganz viele von den Fragen, die den Speakern gestellt wurden, war so, hey, und welche Kamera benutzt ihr und mit welchem Tool plant ihr dies und das? Wo ich einfach auch gesehen habe, okay, die Leute interessieren sich wirklich dafür, was einzelne Menschen halt so für Tools im Alltag verwenden, wie sie es verwenden, wie sie produktiver werden und sowas. Das heißt, da machen wir jetzt eine komplette auch eine neue Videoserie, wo wir einzelne Leute dazu befragen sozusagen. Und das andere ist auch, für diejenigen, die größer werden, haben wir festgestellt, da gibt es auch so Jobs, die gefüllt werden müssen, die aber nicht in so traditionelle Jobbörsen typischerweise passen. Also sowas wie ein Videocutter. Also viele Leute, die zum Beispiel Videos machen, die brauchen früher oder später jemanden, der das schneidet, weil man das nicht mehr selber schafft oder sowas. Und das sind ganz oft nicht so nur die typischen, ich sage jetzt mal, Freelancer, die man braucht, sondern ganz oft braucht man halt Leute, die dieses Game verstehen. Also nicht einfach so für große Unternehmen gearbeitet haben, sondern diese Creator-Welt, wo man selber quasi als Solopreneur oder mit kleinem Team unterwegs ist, halt oft nochmal was ganz anderes. Und deswegen habe ich so ein bisschen die Lücke gesehen, dass noch fast niemand, den ich zumindest kenne, da in diese Richtung was macht, weil es gibt natürlich ganz viele Jobbörsen in 1000 verschiedene Richtungen. Es gibt ganz viele auch so Tool-Tipps und so weiter. Aber für diese Zielgruppe habe ich persönlich noch nicht sowas entdeckt, was ich also quasi passend fand. Und dann habe ich gedacht, so, yo, das ist jetzt unser nächstes Ding.
Super, ja, habe ich auch noch nicht entdeckt. Finde ich total spannend. Sag mal, wie oder worin liegt für dich der Unterschied zwischen Creator und Influencer? Oder ist der fließend?
Das ist eine sehr gute Frage. Dazu habe ich auch schon diverse Blogposts verfasst und Folgen aufgenommen. Von daher kann ich da sehr gut drauf antworten. Also für mich ist ein Influencer eine Unterkategorie des Creators. Und es gibt natürlich keine, also ich glaube im Duden oder so steht das wahrscheinlich alles noch nicht drin. Oder wenn dann, keine Ahnung. Aber ein Influencer ist für mich jemand, der das Geschäftsmodell Reichweite quasi für Werbung monetarisieren hat. Ein Creator aber kann alle möglichen Monetarisierungsmodelle haben. Also man kann auch zum Beispiel sagen, wenn ich jetzt Podcaster bin oder so und ich verkaufe aber nicht Werbung, sondern ich verkaufe meine eigenen, zum Beispiel Online-Kurse. Oder ich bin ein Blogger und verkaufe Beratungsdienstleistungen sozusagen als Backend. Das heißt, dieses Influencer-Modell heißt ja im Prinzip, Aufmerksamkeit von Leuten, die zum Beispiel meine Follower sind, tausche ich gegen Geld von Werbetreibenden. Und das ist wirklich nur ein einziges Monetarisierungsmodell. Und deswegen finde ich, ist es so eine Subkategorie, was gleich auf einer gleichen Ebene mit ganz, ganz, ganz vielen anderen steht. Und deswegen würde ich sagen, dass es fehlerhaft immer mit Creator quasi in einen Topf und gleichgesetzt wird, weil das meiner Meinung nach nicht der Fall ist. Und deswegen mache ich auch einen ganzen Podcast dazu.
Du hast dir die Creator Economy ganz genau angeguckt und machst das regelmäßig. Würdest du sagen, da gibt es noch ganz viel Potenzial oder sagst du, Mensch, so ein eigenes Creator-Business aufbauen, das ist schon viel Arbeit und eigentlich ist der Markt komplett in allen Bereichen gesättigt?
Also ich sage, es gibt gigantisch viel Potenzial und es ist eine Menge Arbeit, weil es tatsächlich so ist, dass die allermeisten Leute, die so anfangen, natürlich auch so ein bisschen, vor allem die Jüngeren tatsächlich, auf das Gefühl haben, so wow, okay, ich muss einfach nur ein bisschen hier machen und so und dann geht das los. Und bei allen, mit denen ich rede und so weiter, kommt am Ende des Tages raus, dass es ein sehr harter Anfahrtsweg war oder Anfangsweg, dass man so die meisten, ich würde mal sagen, so 3 Jahre ist irgendwie sowas, was sich rauskristallisiert, was ganz viele brauchen, um da irgendwie richtig reinzukommen. Viele, die wirklich so durch die Decke gehen, wo man denkt so wow, die sind von 0 auf 100, die haben eine Hintergrundgeschichte, wo man dann beim zweiten oder dritten Nachfragen merkt so, ah ja, okay, die haben vielleicht nicht das gemacht, aber die hatten schon viele Jahre Übung in was anderem, wo sie sich in Anführungszeichen da vorbereitet haben. Das heißt, so dieses von 0 auf 100 durch die Decke gehen, gibt es selten. Wenn ja, ist es aber ganz oft nicht nachhaltig. Das heißt, diejenigen, die das meiner Meinung nach und meiner Erfahrung nach so langfristig betreiben, die haben halt ein Fundament und Fundament aufbauen ist halt einfach, also ist langweilig, dauert lange und ist viel Arbeit. So ist es halt. Und das dauert auch in dieser Creator Economy sehr lange. Das ist nicht irgendwie einfacher oder so, würde ich jetzt behaupten. Aber das Potenzial ist wirklich groß. Und gerade im deutschsprachigen Raum gibt es unendlich viele so Unterbereiche, wo ich auch ganz oft in meinem Podcast drüber rede, wo ich denke so, oh, das muss jemand machen. Also es ist wirklich das Wettbewerbsfeld, sage ich jetzt mal, bei ganz, ganz vielen auch Subthemen und Nischen und so weiter, ist um ein Vielfaches geringer als jetzt zum Beispiel im US-Markt. Da würde ich ein bisschen eine andere Antwort geben. Aber im deutschsprachigen Raum, also da ist wirklich viel Platz für viele.
Hast du mal ein Beispiel, wo du sagst, oh, warum macht das keiner? Vielleicht mache ich es auch noch.
Ja, habe ich tatsächlich. Ich hatte vor kurzem eine Folge, die ist jetzt schon ein paar Monate alt, wo ich auch gesehen habe, dass es ein Thema gab, was ich glaube, das habe ich bei Business Insider oder irgendwo gelesen, weiß ich nicht. Es ging darum, dass es um die quasi Zielgruppe der Hunde- und Katzenbesitzer, wo dann rauskam, innerhalb von 1 oder 2 Jahren hat sich die Anzahl der Hunde und oder Katzen in Deutschland verdoppelt. Also wirklich so ein gigantischer Sprung, wo ich dachte so, okay, wow, das erklärt vielleicht, warum ich auf der Straße inzwischen öfter auch mal angefallen werde von irgendwelchen Hunden, die nicht hören oder so. Wo ich mir dann irgendwie erklärt habe, so sind das vielleicht die Corona-Hunde, die nicht ordentlich alle zur Hundeschule gegangen sind, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich mich dann mal so einfach spontan hingesetzt und geguckt, so zum Beispiel bei YouTube, wenn man so Hundevideos hat, zum Beispiel sowas wie, wie bringe ich meinem Hund bei, dass er, keine Ahnung, vielleicht keine Leute auf der Straße anfällt. Und dann habe ich 2 Kanäle gefunden bei YouTube, die wirklich so ganz viele so Hundeerziehungsthemen und so weiter abgrasen. Und dann dachte ich mir, wow, 2 Kanäle und die haben halt Millionen von Views. Und dann habe ich direkt eine Folge aufgenommen zum Thema so, ja, also wenn sich das wirklich verdoppelt hat und da gibt es irgendwie 2 ganz große Kanäle und auch so ein paar kleinere und so weiter, warum macht das keiner? Und dann habe ich direkt noch hinterhergelegt, was ich da machen würde. Also ich würde dann quasi diese Kanäle aufbauen, ich würde direkt eine Hundefuttermarke oder Accessories oder Reisesachen oder also so viel Zeug. Und das ist jetzt einfach ein kleines Mini-Beispiel und ich habe keinen Hund, deswegen mache ich das jetzt nicht. Aber also solche Dinger sehe ich permanent überall.
Also einfach mal die Augen aufmachen und raus aus diesem Engen, sondern einfach mal gucken, was da möglich ist. Ich glaube auch, dass da einiges geht. Was ich mich, seit ich dich stalke, frage, wie organisierst du dich? Oder hat der Tag in Kopenhagen mehr Stunden? Ich finde es ja unglaublich. Also ich weiß zum Beispiel, wie viel Arbeit so ein Podcast ist. Mein Podcast oder Be Your Brand kommt alle 2 Wochen. Du hast jede Woche 2 Folgen, ein Interview, eine Solo-Folge. Du hast einen Blog, du hast einen Newsletter an regelmäßigen. Wie machst du das?
Also inzwischen ist tatsächlich die Antwort, dass ich nicht mehr alleine bin. Also ich bin schon länger nicht mehr ein einzelner Mensch und das würde auch so nicht funktionieren. Also gerade das mit dem Podcast. Ich wollte schon 2019 einen Podcast machen. Ich kann mich erinnern, ich habe damals schon so die ersten Testfolgen einfach für mich selber im Handy geredet, um mich an meine Stimme zu gewöhnen, weil das ist ja eh der erste Schritt, dass man das komisch findet. Aber es hat dann tatsächlich doch 3 Jahre oder so oder mehr gedauert, bis der Podcast kam. Und der Grund ist relativ einfach, weil ich halt so viel Zeug mache, war mir ganz klar so, ja, okay, wenn ich den selber schneiden muss, wenn ich dies und das muss, das würde nie im Leben funktionieren. Das heißt, ich habe jetzt 2 Leute, jetzt nicht Vollzeit, aber die haben schon einige Stunden, die nur mit diesem Podcast helfen. Das heißt, ich habe Chris, Shoutout an dich, Chris, der im Prinzip Schnitt und solche Sachen macht und sich darum kümmert, dass die Folgen gut klingen und so weiter. Und dann habe ich Sophie, die sich darum kümmert, dass ich mich im Prinzip nur hinsetzen muss in dieses Interview. Ich mache so ein bisschen Vorbesprechung, das mag ich eigentlich ganz gerne, das mache ich selber. Aber sobald ich aus diesem Interview rausgehe, ist für mich die Arbeit beendet. Das heißt, es wird dann geschnitten, es wird dann die Snippets werden rausgeholt, Kurzvideos werden gemacht, es wird bei Instagram eingeplant, es wird bei LinkedIn eingeplant, die Leute kriegen die Links zugeschickt, die kriegen eigene Grafik und so weiter. Wenn ich das alles selber machen würde, hätte ich da schon längst aufgegeben. Und ich glaube, dass das wirklich eine Sache ist, dass ich mir dadurch, dass mein quasi Creator-Business dieses Creator-Way-Ding jetzt noch so ein bisschen anschieben kann, dass ich dann dadurch einfach viele, viele Sachen nicht mehr mache, die ich theoretisch früher hätte machen müssen und dass ich deswegen überhaupt auch den Kopf frei habe, um mir überhaupt die Inhalte zu überlegen. Weil wie gesagt, wenn ich immer mit dem Gedanken da sitzen würde, so, oh nein, da hat sich jemand versprochen, das werde ich später rausschneiden müssen, so, oh Gott, dann würde ich, glaube ich, auch ganz anders rangehen an die Sache. Und so weiß ich, okay, ich bin nach diesem Interview, bin ich fertig und dann kann ich mich wieder damit beschäftigen, wer der nächste Gast ist, statt damit, wie jetzt dieser Podcast in die Welt rauskommt.
Dennoch muss man auch abgeben können, ne? Kann ja auch nicht jeder.
Ja, und das ist nochmal so eine Story für sich. Ich dachte auch tatsächlich sehr, sehr lange, bis vor ein paar Jahren noch, dass ich eigentlich eher so der Einzelkämpfer-Typ bin, weil also ich bin auch tatsächlich so sehr selbstdiszipliniert. Ich habe gar kein Problem, mir so Sachen auch vorzunehmen und so. Aber ich habe einfach festgestellt, man kommt einfach hart an seine Grenzen, wenn man ein bisschen größere Ambitionen hat. Das heißt, egal wie produktiv oder was auch immer ich mich halte, am Ende des Tages ist halt die natürliche Kante der Tag sozusagen. Und das Einzige, wo man am Ende noch abziehen kann, ist Schlaf. Das ist die einzige Variable. Und ich meine, ich habe auch Kinder und so und das würde alles nicht gehen. Deswegen habe ich einfach aus der Notwendigkeit her, am Anfang war es eher eine Notwendigkeit und inzwischen habe ich einfach gemerkt, wie toll das ist, wenn Leute das machen und wenn die es sogar noch viel besser machen, als ich es jemals könnte. Weil das habe ich, da muss man sich auch, glaube ich, erstmal so durchfriemeln, weil am Anfang, glaube ich, arbeitet man auch vielleicht erstmal mit Leuten zusammen, weil man noch nicht so richtig weiß und so weiter, denen man alles sagen muss und so weiter. Und ich habe jetzt auch tatsächlich auch wirklich Leute, die selber denken und wo wir Prozesse haben, also auch gerade dieses ganze Podcasting, das ist super prozessiert, also da gibt es so ein Sheet, da funktioniert das und dann passiert das. Da ist jedem klar, was er wann machen muss, müssen wir nicht groß kommunizieren und so weiter. Und gerade der Podcast ist einer der Bereiche, wo ich sagen würde, klar, es gibt immer oft so ein bisschen Verzögerungen, wenn viele Gäste gleichzeitig absagen oder so, aber das ist einer der Bereiche, wo ich sagen würde, da habe ich jetzt endlich mal einen Prozess unter Kontrolle, wo ich sagen kann, das Ding läuft. Und wenn man dann das hat, dann kann man sich wieder den nächsten zuwenden. Und dadurch gehe ich halt immer so ein Ding nach dem anderen an, überlege mir einen guten Prozess, versuche da Strukturen einzubauen. Und das soll aber nicht so klingen, als hätte ich jetzt alles im Griff. Ich habe genug andere Bereiche, wo das noch vorne und hinten nicht funktioniert. Aber Podcast, kann ich sagen, ist immerhin eins von den Sachen, die gut laufen.
Ich habe gerade gesagt, du hast Newsletter, Blog und Podcast. Wenn du nur noch ein Tool nutzen dürftest für dein Business, welches wäre das?
Das ist super schwierig, weil ich der Meinung bin, dass man immer mindestens eine Sache braucht, wo man entdeckt wird und mindestens eine Sache, wo man so den Kontakt so vertieft. Und ich finde, dass das auch das Problem ist von ganz vielen Leuten, wo das Business nicht langfristig läuft, dass sie nur eins von beiden haben. Also wenn man zum Beispiel sagt, man hat nur einen Podcast, also irgendwo müssen die Leute für diesen Podcast ja auch herkommen. Das heißt, selbst wenn ich nur diesen Podcast hätte, dann würde ihn halt keiner hören. Aber wenn ich nur so, ich sage jetzt mal, oberflächliche Inhalte machen würde, dann hätte keiner die Chance, wirklich so tiefenmäßig kennenzulernen oder auch zum Beispiel in Erwägung zu ziehen, Kurse zu kaufen oder bei unseren Events teilzunehmen oder so. Das heißt, ich würde mich der Frage entziehen und sagen, das geht nicht.
Naja, du dürftest ja Social-Media-Kanäle haben. Nur der Blog und der Newsletter, die würden wegfallen.
Ja, aber Social-Media, meiner Meinung nach, ist da das Problem. Und deswegen bin ich auch immer so ein bisschen Social-Media-kritisch, dass dann baue ich da eine Followerschaft auf, aber ich habe keinen Zugang zu denen wirklich. Also bei einem Podcast oder bei einem Blog oder so, da können die Leute selber da hingehen, aber bei Social Media hat die Plattform in der Hand, wie viel Zugang ich zu den Leuten habe. Und da tue ich mich schwer mit.
Ich habe neulich mit Sascha Pallenberg gesprochen, der Blogger seit fast 30 Jahren ist. Und wir sind darüber eingekommen, dass Bloggen definitiv nicht out ist. Im Gegenteil, dass es gerade wieder an Relevanz gewinnt. Was ist deine Einschätzung in Sachen Blog?
Kann ich voll unterschreiben. Also ich habe sowohl für mein Creator-Business, das heißt victoriaweber.de, ist einfach mein Name, da habe ich einen Blog mit, ich glaube, inzwischen knapp 300 Artikeln oder so. Die letzten sind auch nicht mehr alle nur von mir geschrieben, aber am Anfang schon, ich würde sagen, so die ersten 200 oder so. Und das ist einfach das A und O dieses gesamten Dings. Also ich habe da über Google, kommen dann halt so, keine Ahnung, je nach Monat 10 bis 20.000 Leute nur über Google suchen und so weiter auf diese Seite. Und das gibt einem halt eine ganz andere Ruhe, als wenn ich immer irgendwo wieder hinrennen müsste und wieder auftauchen müsste und so weiter. Und gerade dieses Bloggen, glaube ich, also es gibt natürlich einmal das SEO, also suchmaschinenoptimierte Bloggen, aber es gibt auch einfach dieses, dass man für Leute auch Inhalte hat, die sie länger lesen wollen. Und bei allem Kurzvideo und Kurzsachen und so weiter gibt es halt immer noch erstaunlich viele Leute, die sich auch vertiefen wollen, die mehr wissen wollen, die sich einlesen und so weiter. Und ich glaube, da hat beides einen Platz. Und das Bloggen kommt jetzt halt auch wieder zurück, weil ich glaube, so eine Sättigung eingetreten ist von dem ganzen kurz und schnell geschnitten und hier und da. Und da auch viele Leute denken so, ah, wir wollen jetzt auch mal wieder so ein bisschen so eine Gegenbewegung sozusagen.
Und du hast halt den SEO-Vorteil, ne? Ich habe vor kurzem irgendein Buch gegoogelt und das Erste, was aufgetaucht ist, also irgendein Business-Buch, war dein Blog, witzigerweise, weil du das Buch besprochen hast. Also diese SEO-Dinger kann man auch nicht oder darf man nicht unterschätzen, finde ich.
Achso, nee. Also ich bin ein riesen SEO-Fan. Ich habe sogar einen ganzen Kurs dazu, weil ich mein ganzes Ding, also dieses, was ich eben erzählt habe, diese ganze Geschichte mit dem Webdesign und so weiter, das habe ich alles über SEO aufgebaut, also dass ich da gefunden werde. Und ich hatte halt von Anfang an zum Ziel, dass das Tool, mit dem ich arbeite, also Squarespace heißt das, das kennen viele nicht, aber es ist so ein bisschen eine Alternative quasi zu WordPress. Und wenn man, also mein Ziel war, wenn man egal was zu diesem Thema sucht, dann soll man mich finden. Und das hatte ich irgendwann relativ gut abgegrast. Und dann bin ich halt weiter in die Breite gegangen. Businessbücher, diverse andere Geschichten. Und dann am Ende ist halt das Ziel, möglichst viele Leute quasi auf mich aufmerksam zu machen.
Und stopp, eine klitzekleine Unterbrechung. Ob du jetzt dein eigenes Creator-Business an den Start bringen möchtest oder erstmal in einem bestimmten Kreis für deine Expertise wahrgenommen werden möchtest, für all das ist es super sinnvoll, an deinem Personal Branding zu arbeiten. Also lass uns das gerne zusammen machen. In einem ganz individuellen 1:1 Coaching arbeite ich wirklich mit dir ganz gezielt an deinen Herausforderungen, an deinen Fragen, an deinen Zielen und nicht pauschal in irgendeinem Online-Kurs. Wir gehen wirklich auf deine Bedürfnisse ein. Deshalb ist es auch ein 1:1 Coaching und schauen, wo stehst du gerade, wo möchtest du hin und wie können wir das schnellstmöglich erreichen und zwar auch nachhaltig erreichen. Also nicht ein super Post und dann warst du nicht mehr gesehen, sondern wir machen wirklich einen Plan, wie du sichtbar werden kannst, wie du nachhaltig sichtbar werden kannst und das nicht mit irgendwelchen Katzenbildern oder Strandfotos oder Bildern von deinen Kindern, sondern vor allen Dingen mit deiner Expertise. Wenn dich das interessiert und du mehr wissen möchtest, dann melde dich einfach bei mir, dann lass uns einfach mal unverbindlich quatschen und hier geht's jetzt weiter mit Victoria Weber bei Be Your Brand.
Was braucht ein richtig guter Newsletter?
Ich glaube, ein richtig guter Newsletter braucht vor allem ein Versprechen, dass man irgendwie das Gefühl hat, man holt was für sich raus. Das heißt, ich glaube, selbst wenn es ein Entertainment-Newsletter oder sowas ist, dann muss ich irgendwie so einen Kern-Benefit haben. Ich mag das Wort Mehrwert nicht so gerne, deswegen sage ich das nicht. Aber dass ich im Prinzip so das Gefühl habe, so, ah ja, gut, dass ich den gelesen habe, weil wenn ich den nicht gelesen hätte, hätte mir irgendwas gefehlt. Das heißt, ich finde, ein guter Newsletter, bei dem merkt man, wenn er mal eine Woche nicht kommt. Weil man irgendwie, also da fehlt dann quasi irgendwas. Und das kann entweder sein, dass er sehr infoträchtig ist oder dass ich immer lachen muss, wenn ich den lese oder so. Aber es muss quasi so ein Versprechen sein, was möglichst fast immer auch eingehalten wird. Ich glaube, wenn man das erfüllt, ob dieses Versprechen, wie gesagt, jetzt Entertainment ist oder Info oder ein guter Tipp oder ich bleibe auf dem neuesten Stand, ist, glaube ich, egal, halt je nach Zielgruppe. Aber dass man wirklich sagt, ich habe nach diesem Newsletter was dazu gewonnen und nicht, ach nö, schon wieder eine E-Mail. Das ist, glaube ich, das Erfolgskriterium.
Wie schaffen Menschen es, schafft man es, schaffe ich es, dass die Newsletterliste wächst im Jahre 2024? Sind Freebies noch in? Sind Freebies out? Was kann man sonst noch tun, damit Leute den Newsletter abonnieren?
Freebies sind super in. Ich habe tatsächlich relativ viel Daten zu dem Thema, weil ich dadurch, dass ich mit meinem Victoria Weber, also diesem Webdesign-Creator-Business, relativ viel Freebies mache. Und mit CreatorWay machen wir relativ überhaupt gar keine Freebies, wo wir sagen, der Benefit, wenn du dich anmeldest, ist der Newsletter. Hier kommen die und die Tipps. Also du bekommst dann Tipps zur Creator-Economy, zu Business und so weiter. Bei meinem Webdesign-Business arbeiten wir sehr viel mit Freebies und durch dieses SEO-Spiel ist da einfach auch super viel dabei. Das heißt, wenn ich zum Beispiel Blogposts mache auf meinem Victoria Weber-Blog, dann ist in jedem Blogpost auf jeden Fall irgendein Freebie-Anmeldeding dabei. Und dann vielleicht noch ein Pop-up. Und dann vielleicht noch eine Fußleiste. Das heißt, die Leute werden schon sehr, sehr, sehr aggressiv darauf hingewiesen, dass es da auch was gibt, was sie sich holen können. Man muss aber natürlich sicherstellen, dass es kein Müll ist. Also ich muss natürlich wirklich was Gutes haben, damit die Leute sagen, okay, das ist cool. Ich habe zusätzlich aber auch oft Anzeigen laufen. Also das ist eine Sache, die ich dann irgendwann später dazu genommen habe, wo ich gemerkt habe, okay, die Leute, die sich das und das Freebie holen, die finden das mega cool. Und dann habe ich die besten Sachen genommen und habe da Anzeigen drauf geschaltet. Und jetzt gerade zum Beispiel letzte Woche haben wir wieder neue, so eine Meta-Ads-Kampagne zu so einem Website-Planungskurs, also wo man zum Beispiel lernt, bevor man sich halt hinsetzt und alles umsetzt, was sind die Punkte, worauf man eingehen muss und so weiter. Ist so ein 5-Tages-E-Mail-Kurs. Läuft super, hilft den Leuten tatsächlich und sie müssen noch nicht mal hinterher irgendwas kaufen, um weiterzukommen, sondern sie haben wirklich was quasi für sich abgehakt. Und wenn sie wollen, wäre der nächste logische Schritt zum Beispiel, sich mal einen Website-Kurs zu holen. Aber sie müssen das nicht. Das heißt, sie können auch, sie haben wirklich was gewonnen. Und solche Dinger funktionieren halt mega gut, dass man sich überlegt, was ist der Schritt, bevor man quasi was auch immer kaufen soll oder sich wo anmelden soll und so weiter. Und so gehe ich dann auch immer vor. Und bei Creatorway werden wir jetzt demnächst mal die ersten Freebies machen. Da haben wir, glaube ich, bis jetzt fast nichts, also nicht signifikant irgendwas. Und da läuft es wirklich sehr viel über so LinkedIn tatsächlich, was ich spannend finde. Ich habe überall LinkedIn diesen Newsletter hingepflastert, dass man sich da anmelden soll. Aber auch Anzeigen, also da schalten wir auch Anzeigen drauf.
Falls du deinen Newsletter auch über LinkedIn, Hintergrund, ich habe jetzt nochmal mit der Britta Behrens gesprochen, vielleicht sagt ihr dir was, so LinkedIn-Profi hier in Deutschland und die hat über den LinkedIn-Newsletter gesprochen und dass man dadurch auch nochmal echt an Reichweite gewinnt. Mein Newsletter gibt es noch nicht über LinkedIn, sondern der ist separat. Ich überlege jetzt, ob das Sinn machen würde oder nicht. Wie machst du es?
Ich habe da bis jetzt das noch gar nicht in Erwägung gezogen. Weil für mich auch das wieder so ein bisschen was hat von, dann ist mein Newsletter ja bei LinkedIn und ich habe allen Social-Media-Plattformen echt so einen grundsätzlichen skeptischen, Weg gegenüber. Und das liegt auch unter anderem auch so ganz konkreten Fällen. Also zum Beispiel gerade bei Meta-Ads, da habe ich auch schon in meinem Podcast ganz viel drüber geredet, da habe ich mehrere Accounts, also diesen Victoria Weber-Account, Mermaid Stories und diverse andere. Und der Creatorway-Account wurde relativ zu Anfang gesperrt. Da war nichts außer Newsletter-Ads, die meiner Meinung nach komplett harmlos waren. Bis heute ist dieses Ding dicht. Das heißt, wir mussten einen neuen Instagram-Account machen, alles und so weiter. Und ich habe einfach irgendwie immer das Gefühl, ich möchte gerne dieses Ding, was ich aufbaue, unter meiner Kontrolle behalten. Und das heißt, LinkedIn nehme ich sehr, sehr gerne mit von meinen Posts und so weiter. Aber ich möchte dann, dass der nächste Schritt auf jeden Fall in meine von mir besessenen quasi Assets reingeht. Und das ist meine E-Mail-Liste in dem Tool, was ich die ganze Zeit umziehen kann und so weiter. Und ich glaube, dass es mich stören würde, wenn mein Newsletter nur bei LinkedIn liegen würde. Gleichzeitig weiß ich natürlich, dass es einige gibt, die das erfolgreich machen, aber ich mache das nicht bis jetzt.
Kann ich total nachvollziehen. Also wenn, dann würde ich es höchstens als Zweitverwertung vielleicht machen. Ich glaube, Laura Lewandowski macht das so, aber rein über LinkedIn frage ich mich es gibt so viele Leute, die erfolgreiche Online-Business haben, aber sich wirklich alleine auf einen Kanal fokussieren. Also das finde ich krass. Also entweder nur LinkedIn oder nur Instagram. Ich glaube, dann könnte ich nicht mehr ruhig schlafen nachts.
Also. Ja, also ich glaube, für den Anfang ist es quasi mehr oder weniger Pflicht, weil man ist halt eine Person mit x Stunden pro Tag und ich glaube, dass die meisten sich eher, also was ich bei vielen Anfängern sehe oder auch bei Kursteilnehmern oder so, dass die sich eher verzetteln am Anfang. Das heißt auch bei mir, dass ich jetzt so auf vielen Hochzeiten tanze, ist halt über die Jahre jetzt gekommen, nicht plötzlich so über Nacht. Und auch zum Beispiel Instagram oder so ist bei mir bis heute ein vernachlässigter Kanal, wo im Prinzip hauptsächlich Anzeigen drüber laufen und ich mache jetzt ab und zu mal eine Story oder so. Aber ich glaube, dass es am Anfang sogar schlau ist, dass man nur einen Kanal nimmt und vielleicht auch so einen Zweitkanal. Aber dann spätestens, wenn der Laden mal so ein bisschen angelaufen ist, zu sagen, okay, ho, wenn alle meine Kunden über Instagram kommen, dann sollte ich vielleicht mal schauen, was da noch so als Alternative dazugeholt werden kann.
Absolut, sehe ich auch so. Sag mal, welche Rolle spielt Personal Branding für dein Business?
Also, das ist eine super gute Frage. Und ich glaube tatsächlich, dass Personal Branding es mir ermöglicht, dass ich als quasi so ein bisschen Persönlichkeit so ein bisschen der Knotenpunkt bin zwischen den ganzen verschiedenen Projekten, die ich mache. Weil ich glaube, die Leute wären schwer verwirrt sonst. Und dadurch, dass man als Personal Brand auch so ein bisschen, ich sage jetzt mal, flippiger und mehrdimensionaler auch sein kann, als jetzt eine einzelne Marke, finde ich, erlaubt das mir auch, verschiedene quasi Teile meiner Persönlichkeit da mit reinzubringen. Und klar ist man jetzt nicht unbedingt genauso wie die persönliche, die öffentliche Personal Brand und so weiter. Man verkörpert ja auch da immer so ein bisschen was. Aber ich kann zum Beispiel relativ ohne Probleme bei LinkedIn mich hinstellen und einen Creator-Podcast haben, aber gleichzeitig noch Online-Kurse zu Webdesign und so weiter. Und das stört bis jetzt irgendwie so gar keinen. Das ist natürlich schwierig, weil jede einzelne Plattform hat ja so ihre Eigenheiten. Zum Beispiel habe ich dann bei YouTube 2 Kanäle oder sogar 3, weil die Inhalte natürlich nicht alle zusammenpassen. Und auch bei LinkedIn habe ich mich zum Beispiel entschieden, ich rede da gar nicht über Webdesign oder über solche Online-Geschichten, sondern hauptsächlich über die Creator Economy, weil ich das so festgelegt habe. Aber trotzdem kann ich halt einfach als Name mehr sein als nur ein Themengebiet oder nur ein Interessensbereich oder nur ein Unternehmen oder so. Und das finde ich halt mega cool, dass mir das ermöglicht.
Wird das in Zukunft auch so sein? Oder sagst du, boah, langfristig würde ich mich gerne ja mehr zurücknehmen und ja auf die Brand setzen, auf die Brand Creator Way? So was habe ich, wenn ich mich recht erinnere, so aus dem einen oder anderen Podcast mal bei dir rausgehört oder ich habe es falsch verstanden?
Nee, das ist komplett richtig. Also das Ziel von Creatorway ist, und deswegen heißt es auch nicht Victoria Weber irgendwas oder so, sondern das Ziel ist wirklich, dass das, ich habe ja eben gesagt, das Ziel davon ist es, eine Plattform zu bauen und quasi ein Netzwerk oder auch ein Ding. Und da bin ich meiner Meinung nach mittelfristig nicht nötig. Also ich muss da nicht unbedingt dabei sein. Und klar, jetzt um das anzuschieben und um den Podcast ein Gesicht zu geben und grundsätzlich der ganzen Marke, glaube ich, dass es absolut super hilfreich ist. Aber mittelfristig will ich das so aufbauen, dass ich nicht da sein muss, sozusagen, dass es für sich selber stehen kann. Und dass das, deswegen, das ist auch der Grund, warum es eine eigene Domain hat, eigenes alles und eben nicht mit diesem ganzen anderen Personal-Dings unbedingt zwangsweise zusammenhängen muss.
Ganz viele haben ja vor diesem Schritt in die Sichtbarkeit riesengroßen Respekt oder sogar Angst. Weißt du noch, was dein erster Schritt in die Sichtbarkeit war und mit welchem Gefühl es verbunden war?
Das ist eine sehr gute Frage, weil ich tatsächlich dadurch, dass ich in meinen Website-Kursen super viel mit so Erst-Online-Gängern quasi zu tun habe, die zum ersten Mal sagen, so ich brauche eine Website oder auch so dieses ganze Thema. Ich selber weiß bei mir gar nicht mehr so wirklich, was eigentlich so die Sachen waren, aber ich weiß, was andere Leute mir sagen und wo ich mich dann auch teilweise wiedererkenne. Also was ich zum Beispiel ganz oft habe, ist, dass Leute sagen, ich will nicht so viele für Bilder von mir überall hinklatschen, sozusagen, gerade bei Websites, weil das sieht doch total, also wie eingebildet wirkt das denn? Und dann zeige ich Ihnen meine Website und sage, meine Website ist komplett zugepflastert mit Bildern, also jetzt die Victoria Weber Website. Du hast ja trotzdem bei mir was gekauft. Glaubst du, ich bin eingebildet? Nee, das ist alles was ganz anderes. Das heißt, es gibt so ganz viele Sachen, die im wahren Leben, also da würde man natürlich jetzt vielleicht nicht in seinem Wohnzimmer alles voller Poster von sich selbst pflastern. Das wäre schon ein bisschen komisch. Aber im Internet, wenn man jetzt zum Beispiel auch gerade eine Website aufbaut oder einen Kanal und so weiter, da kommen die Leute ja gerade, um das zu sehen, was man macht. Das heißt, überhaupt erstmal quasi darauf klarzukommen, dass die Leute sich wirklich dafür interessieren, ist ja schon mal so ein bisschen was ganz anderes als in der wahren Welt, weil ja immer gesagt wird, man soll bescheiden sein, zurückhaltend und diverses. Und online gelten halt so ein bisschen andere Gesetze. Und was bei mir im Prinzip und bei vielen anderen auch immer so ein bisschen Respekt erzeugt hat und was, wo ich immer noch im Prinzip auch viele Leute im Podcast dazu frage, ist natürlich auch, wie man mit so Negativität umgeht. Weil sobald man natürlich irgendwas sagt, egal was, dann hauen natürlich Leute drauf. Also es ist vor allem mir jetzt sehr aufgefallen, ich habe einige YouTube-Videos jetzt inzwischen und was da teilweise für Kommentare so kommen, ist wirklich, also heftig, finde ich. Und das heißt, ich glaube, dass viele von diesen Sachen, wo alle sagen, so, ja, du musst dich nur trauen und so weiter, da gibt es echt auch berechtigte Gedanken, die man sich dahinter machen kann. Also klar, man wird eher so ein bisschen zu einer Angriffsfläche, weil selbst wenn man in meiner Meinung relativ unverfängliche Themen wie jetzt Website-Tipps oder sowas behandelt, dann kommt irgendjemand, der sagt, nein, das ist ja alles voll dumm und bla bla bla, also das ist jetzt nett ausgedrückt, die schreiben das ganz anders. Aber ich glaube, dass es da immer, sieht man sich die Frage stellen muss, so ja, okay, es ist so, das ist auch in der wahren Welt, so, sobald man irgendwas macht, gibt es Leute, die das kritisieren werden. Wie komme ich damit klar? Und das ist was, wo man reinwächst, weil das Gute ist ja ganz am Anfang, wenn man zum ersten Mal quasi so ein bisschen auftaucht online, dann kommen ja nicht die ganzen Heerscharen an Leute und hauen drauf. Also das ist ja so, das wächst ganz langsam. Je mehr Reichweite man hat, desto mehr Leute haben dann auch was dazu zu sagen und so weiter. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die ich sehr mag an diesem B2B-Bereich, dass ich selber zum Beispiel überhaupt gar kein Bedürfnis hätte, so ein mega bekannter Mensch zu werden im weitestgehenden Sinne wie ein Star oder sowas, sondern ich bin ganz froh, eigentlich so semi-anonym in meiner Business-Welt zu sein, weil das fände ich zum Beispiel problematisch. Also wenn ich so ein Lifestyle-Influencer oder irgendwie sowas wäre, das würde mir persönlich gar nicht gefallen.
Die Plattform, die am meisten oder wo du am meisten mit Kritik konfrontiert wirst, ist dann YouTube.
Ja.
Okay, wie gehst du denn damit um? Reagierst du drauf oder lässt es einfach stehen?
Also ich habe die Einstellung bei YouTube einfach getroffen, dass Kommentare erst quasi nicht öffentlich geschaltet sind, sondern die müssen erst approved werden. Aber ich habe festgestellt, immer wenn man da reingeht und sich die Kommentare anguckt, da kriegt man eigentlich schlechte Laune. Von daher werde ich das wahrscheinlich einfach outsourcen, dass sich das jemand anders angucken soll.
Gute Idee. Sag mal, welche Menschen oder welche Person findest du beeindruckend in Sachen Personal Branding? Wo sagst du, boah, der oder die macht's richtig gut?
Boah, das ist eine mega schwierige Frage, weil ich einfach so viele Leute jeden Tag quasi sehe, mit denen rede und so weiter, dass ich jetzt tatsächlich leider spontan keine einzelne rauspicken könnte. Wo ich sage so, das ist jetzt der Case. Ich habe ganz oft das Problem, dass ich bei ganz vielen Leuten so einen kleinen Schnipsel so richtig cool finde. Das heißt, dass es nicht nieder so das Gesamtpaket ist, wo ich sage, so genau das Gesamtding, sondern ich habe ganz oft, dass ich mir so Sachen rauspicke, wo ich sage, da finde ich das gut, aber das nicht und dann finde ich das da gut und so weiter. Und das ist auch, glaube ich, so ein bisschen, was mich antreibt, dass ich für mich so nach und nach rausfinde, was denn eigentlich so die beste Variante für mich ist oder auch für unser Business.
Wann hast du das letzte Mal deine Komfortzone verlassen?
Boah. Die Fragen, schwierig, schwierig. Gute Fragen. Also, da muss ich ja wirklich mal kurz überlegen. Also, meine Komfortzone. Oh, also, ich habe das Gefühl, dass es gerade seltener ist, weil ich wirklich bei vielen Sachen, wo ich früher gedacht hätte, oh mein Gott, geht gar nicht, jetzt schon viel gechillter geworden bin. Eine Sache, die ich ganz spannend fand, dass es anscheinend aus meiner Komfortzone war, das ist jetzt schon ein bisschen lange, lange her, aber das weiß ich noch ganz genau, ich war immer schon jemand, der sehr gerne auf Bühnen stand. Ich habe jetzt in den letzten Jahren auch immer so Speaker-Geschichten gehabt und so weiter, alles gut. Und dann hatte ich einen Auftritt bei Squarespace, eben diesem Unternehmen, wo ich da so viel Content mache und so weiter. Und da hatte in New York, hatten die so den ersten, so eine Konferenz quasi vor Ort. Und dann bin ich dahin und war halt dann als Speaker. Und normalerweise auch auf viel größeren Bühnen und so weiter, alles easy und so weiter, aber dort, ich habe richtig gemerkt, so, oh shit, wie aufgeregt ich bin, was ich sonst nie habe. Und ich hatte dann mein Mikrofon so umklammert, als ich das hinterher wieder abgeben musste. Ich konnte, es war so fest an meiner Hand und die Hand war komplett rot, dass ich erstmal so die Hand von diesem Mikro ablösen musste. Und hinterher haben mir alle gesagt, man hat es überhaupt nicht gemerkt, aber ich habe wirklich gemerkt, also das ist was mir im Prinzip vorher noch gar nicht passiert ist, weil ich gemerkt habe, so, ja, okay, das gibt schon noch so ein paar Auftritte, wo ich so sehr, sehr, sehr beeindruckt bin und wo ich dann am Ende doch mehr Schiss hatte, als ich dachte.
Nochmal zum Creator-Business, was mir gerade noch einfiel. Es gibt ja so zwei Meinungen. Wenn jetzt die Hörer oder der Hörer, die Hörerin sagen, boah, ich würde auch gerne, ich habe da so eine geile Idee, dann gibt es entweder die Möglichkeit, neben seinem normalen Job zu starten als Side-Business oder zu sagen, so, die Idee ist geil, all in. Wozu tendierst du? Was sagst du, wenn dich jemand fragen würde? All in oder lieber erstmal nebenbei testen, gucken, wie es anläuft und dann schauen, ob man seinen Job kündigen kann?
Ich sage, es hat immer mit der finanziellen und mit der emotionalen Situation zu tun, weil ich finde, man kann jemanden, der richtig Druck dahinter hat, also wenn man jetzt zum Beispiel alleinerziehend ist und irgendwie drei Kinder ernähren muss, dann kann man nicht einfach sagen, tüdelü, ich setze jetzt alles auf eine Karte, juhu, sondern dann hat man halt ernsthafte, realistische Probleme, wenn das nicht läuft. Und ich glaube, dass man gucken muss für sich selber, dass man den Druck, dass es nicht läuft, möglichst gering halten muss, denn es wird am Anfang normalerweise nicht einfach laufen. Und dieses mit diesen 3 Jahren am Anfang, das habe ich jetzt wirklich bei vielen gesehen, dass, also es gibt natürlich welche, die nach einem Jahr schon richtig quasi was Gutes hinkriegen und so weiter, aber bei vielen, also ganz viele arbeiten ein Jahr wie bescheuert, und da kommt erstmal nichts bei rum. Und wenn das natürlich das ist, wo man dann voll eingestiegen ist und sich große Hoffnung gemacht hat, dann glaube ich, kann man im Prinzip fast nur enttäuscht werden. Und deswegen glaube ich, würde ich behaupten, dass die allermeisten Leute besser damit fahren, sich erstmal durch einen Nebenjob oder einen Hauptjob oder was auch immer die Ruhe zu erkaufen und die Zeit, die sowas auch braucht im Aufbau. Es gibt allerdings auch ab und zu so Typen, mit denen ich rede, die sagen, ich musste das machen für den quasi Tritt in den Hintern. Ich musste alles wegwerfen so ungefähr und das musste ich haben. Ich glaube, das ist sehr persönlichkeitsabhängig. Aber am Ende hat es echt auch was damit zu tun, was man finanziell, also ist man alleine, hat man vielleicht eine Familie oder einen Partner, die auch Geld verdienen? Muss man wirklich selber, ist man Hauptverdiener von einer großen Familie? Das sind alles so Sachen, die, da finde ich, kann man nicht pauschal sagen, weil sonst macht man sich selber so einen krassen Stress. Und dann ist man mega frustriert, wenn man nach einem Jahr wieder in irgendeinen Job zurück muss und alles ist irgendwie den Bach runtergegangen. Und also das, glaube ich, hilft den wenigsten.
Ich finde es auch super, dass du sagst, diese 1 bis bestimmt 3 Jahre braucht es mindestens, weil das ist auch das, was ich also selber gemerkt habe, aber auch bei anderen immer merke. Und es gibt leider so, so, so viele, die denken, vielleicht auch, weil sie es irgendwo anders gehört haben, in einem halben Jahr muss das Ding laufen und ansonsten stampfe ich es wieder ein. Ich glaube, es werden so viele geile Ideen einfach eingestampft, weil die Leute keine Geduld haben.
Genau, Geduld oder auch einfach dieses, das quasi den Runway sozusagen, um das finanziell auch durchzuhalten. Also das meinte ich auch mit meinem Podcast. Jetzt habe ich quasi die Ressourcen, um mir diesen Support quasi zu holen. Und deswegen mache ich das. Aber sonst wäre ich auch bei so einem langsamen Ding wie einem Podcast, wäre ich wahrscheinlich, wenn ich jetzt alles quasi selber machen würde oder da kein Geld dafür hätte oder sowas, hätte ich wahrscheinlich auch immer gesagt, so, weiß ich nicht, ob sich das so lohnt. Das heißt, die Sachen beginnen ganz oft erst sich über ganz, ganz lange Zeit zu lohnen. Und in dieser Zeit muss man das auch finanziell natürlich irgendwie so ein bisschen auffangen können. Und wie gesagt, ich glaube, das ist mega persönlich, was man auch so für familiäre Hintergründe hat, wo man auch gerade selber steht, ob man jetzt gerade irgendwie Student ist und noch nicht viele Verpflichtungen oder ob man jetzt irgendwie noch einen Hauskredit abbezahlt oder so. Das macht, glaube ich, mehr im Alltag aus, als die Leute so sagen.
Sehr schön. Wäre ein schönes Schlusswort, aber ich habe noch drei Abschlussfragen, wobei du meintest, ein Role Model hat mich, deshalb streiche ich diese Frage einfach. Und das sagen ganz viele, deshalb werde ich mir eine gute neue Abschlussfrage überlegen. Wobei, hey, vielleicht gibt es Vorschläge. Also Leute, schickt mir gerne Ideen für Abschlussfragen. Ich brauche eine neue. Aber die Frage, das beste Buch, das du je gelesen hast, ist wahrscheinlich gar nicht so leicht zu beantworten für dich.
Nee, das ist auch tatsächlich leicht. Aber ich habe überlegt, dass ich das einfach so ein bisschen sneaky beantworte. Nämlich, weil ich lese sehr, sehr, sehr viele Bücher. Zum Glück bin ich in letzter Zeit wieder dazu gekommen. Also ich bin so wirklich ein Lesesuchti. Ich lese sehr, sehr, sehr viele Bücher. Und ich sage jetzt einfach, das beste Buch, was mir in letzter Zeit in meinem Business geholfen hat. Weil ansonsten komm ich hier nicht weiter. Deswegen mache ich das einfach so. Und ein Buch, was ich, das ist tatsächlich ein Buch, was ich auch in meinem eigenen Podcast schon besprochen habe, und das heißt Buy Back Your Time von Dan Martell. Ich glaube, es gibt es noch nicht auf Deutsch. Und da geht es darum, im Prinzip über sehr viel von dem, worüber wir hier geredet haben, dass man anfängt, sich Zeit durch Support wieder frei zu arbeiten. Also, dass man zum Beispiel mit Leuten zusammenarbeitet, die Sachen übernehmen, in denen sie auch besser sind, die sie viel cooler finden als man selbst und so weiter. Und ich lese es gerade, glaube ich, zum zweiten oder zum dritten Mal. Und versucht es auch wirklich mal anzuwenden, weil das beste Buch ist ja das, was man dann auch nicht einfach nur so liest, sondern anwendet. Und für jemanden, der gerade erst startet, ist es, glaube ich, komplett irrelevant. Aber für jemanden, bei dem es schon ein bisschen läuft und man denkt so, boah, ich merke so langsam irgendwie, ich arbeite die ganze Zeit und theoretisch komme ich nicht so wirklich weiter, ist es das mega gute Buch. Deswegen mein großer Tipp.
Schöner Tipp. Kenne ich noch gar nicht. Werde ich mir zulegen. Und die letzte Frage ist eigentlich mehr eine Bitte. Hast du zwei Leute, mit denen ich mal über das Thema Personal Branding und den eigenen persönlichen Weg sprechen könnte hier im Podcast?
Ja, habe ich. Und da muss ich natürlich jetzt auch Podcast-Gäste nennen, weil ich die selber schon... Und ja. Da weiß ich gar nicht, ob du sie schon hattest. Ich bin nicht sicher, hattest du Michael Otto schon
im Podcast? Nee, den kenne ich nur
von LinkedIn. Zum Beispiel, ja, das ist eine Folge, die super gut ankam und wo auch einfach richtig viel positives Feedback kam. Michael Otto, wer den noch nicht kennt, ist bei LinkedIn ganz, ganz groß, also Copywriter. Und einfach seine Hintergrundgeschichte, wie er auch dann, also er hatte auch so eine ganz interessante Geschichte, wie er dann so langsam überhaupt, das ist auch so eine Geschichte zum Thema, wie schnell soll man in die Selbstständigkeit springen. Er ist da ganz, ganz langsam reingegangen. Und einfach auch, wie er sich das aufgebaut hat und wie anders auch sein Content ist bei LinkedIn, also anders als der von komplett anderen Leuten, die was Ähnliches machen, fand ich mega, mega spannend. Und wie gesagt, war auch ein Publikumsliebling. Und dann jemand, den ich jetzt gerade interviewe und was noch nicht rausgekommen ist, aber es in Zukunft rauskommen wird, ist Valentina Teinitzer. Das ist jemand, die macht so Floristik, beziehungsweise eher so Floral Art, würde ich das nennen. Und sie ist jetzt gerade auf dem, jetzt muss ich sagen, dass ich es richtig sage, aber es läuft gerade irgend so eine Kampagne von einem Buchhaltungsunternehmen, die in allen großen deutschen Zeitschriften irgendwie businessmäßig so drin ist. Und da ist sie jetzt auf diesem, quasi so einem Content-Ding mitten auf dem Titelblatt drauf. Und sie macht das so krass, und da werde ich, wie gesagt, selber sie jetzt demnächst sozusagen dazu ausfragen. Und sie macht das auch sehr, sehr gut bei LinkedIn, wie sie das promotet und so weiter. Also, Shoutout an Valentina.
Schau ich mir an, Michael Otto, ist das der mit der Ananas?
Ja.
Okay. Branding
on point hat funktioniert.
Voll. Ja, und ich habe, tatsächlich habe ich dieses Interview bei dir mit ihm noch nicht gehört und trotzdem nur von LinkedIn habe ich irgendwas mit einer Ananas im Kopf. Schaue ich mir an, funktioniert anscheinend. Victoria, vielen, vielen Dank für deine Tipps, für deine Einblicke und ich verfolge weiter, was du machst und wünsche dir alles Gute.
Dankeschön.
Das war schon wieder bei Be Your Brand. Ein paar Infos zu Victoria habe ich dir in den Shownotes verlinkt. Also schau gerne mal rein. Hör auch gerne in Victorias Podcast. Ich erzähle keinen Quatsch. Das ist wirklich einer von ganz wenigen Podcasts, die ich noch regelmäßig höre. Ansonsten bin ich irgendwie so ein bisschen weg von Podcasts im Moment, aber wer weiß, kann ja noch werden. Wenn du bis hierhin gehört hast und dir der Podcast gefällt, dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung gibst. Das ist für Podcasts nämlich immer super, damit sie einfach besser gefunden werden, damit sie ein bisschen mehr Sichtbarkeit bekommen und damit ich weiterhin tolle Gäste hier für dich anschleppen kann. Ansonsten lass uns gerne über ein 1-zu-1-Coaching sprechen. Wenn du tiefer einsteigen magst, abonniere gerne den Personal Branding Newsletter. Komplett kostenlos. Auch den Link findest du in den Shownotes. Und ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag. Wir hören uns wieder am Donnerstag. Bis dahin, trau dich rauszugehen. Ich glaube an dich.